was immer für Linke spricht, ist, das, was wir wollen und unser Menschenbild ist, das Bild ist, wie Menschen auch einfach sind. Menschen sind solidarisch, Menschen sind kooperativ. Das kann man auch gar nicht so leicht abtrainieren, aber es wird erfolgreich versucht. Wir haben einerseits den Neoliberalismus, der uns jede Form von Gemeinschaft abtrainiert, und wir haben die extreme Rechte, die uns jede Form von Vertrauen in andere Menschen abtrainiert. Aber tief drinnen, man sieht es bei jeder Krise, bei jedem Unglück, wenn man Menschen lässt, sind sie Sozialistinnen. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir dieses Menschsein wieder freigraben, schauen, dass wir Menschen davon wegbringen, dass sie zu Wracks, zu Ruinen verzogen werden von Faschistinnen und Neoliberalen. Aber wie schön wäre es, wenn wir einfach in einer menschlichen Zukunft leben. Und eine menschliche Zukunft ist immer eine sozialistische Zukunft.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich mit Natascha Strobel, und zwar über Rechtsruck und Faschisierung und was wir dem Zeitgeist entgegenhalten können. Natascha ist Politikwissenschaftlerin aus Österreich. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der extremen Rechten, aber auch mit dem Bröckeln und der Radikalisierung der politischen Mitte. Hier im Podcast war sie mit ihrem Buch Radikalisierter Konservatismus bereits zu Gast. Mit Natascha spreche ich über das Kippen ins Autoritäre, was wir weltweit beobachten, die Gründe dafür und wie eine Antwort darauf aussehen kann. Ich bin euer Host Lukas Ondreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Natascha, erstmal schön, dass du wieder mal im Dissens-Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, danke schön, ich freue mich auch.
Ja, genau, Natascha, wir wollen über das Kippen ins Autoritäre sprechen, das wir gerade weltweit erleben. Trump in den USA und in Europa Orban und Meloni, Weidel und Kickl, Rechtsextreme an der Macht oder im Wartestand. Und auch die politische Mitte ist nach rechts gerückt, wie man etwa hier in Deutschland an der Union unter Friedrich Merz sieht. Natascha, die Entwicklungen sind natürlich nicht neu. Mhm. Ich denke mal, das lässt sich irgendwie schon ab der Finanzmarktkrise 2008 und dann der Eurokrise in den 10er Jahren hat das irgendwie begonnen. Aber mir scheint, dass jetzt in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts wir so eine Zuspitzung sehen, ja, und die Demokratie, wie wir sie kennen, so von innen heraus bedroht ist wie lang nicht mehr. Ja, und das auch von Leuten, die vorgeben, sie zu verteidigen. Vielleicht mal aus deiner Perspektive, wie blickst du auf die Entwicklungen, auch gerade die jüngsten? Wo stehen wir heute? Vielleicht zugespitzt formuliert, wie nah am Abgrund stehen wir?
Wie nah? Also schon so, dass wir gut runterschauen können. Aber muss man ja bis zum Schluss hoffen, schon noch so, dass wir sicheren Schrittes woanders hingehen können. Ich finde es gerade ganz interessant, wie du diese Zeitleiste aufgemacht hast. Weil so die Demokratie, wie wir sie kennen, in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren mit den Krisen, da gab es so eine heftige Gegenwehr, da gab es so dieses Bedürfnis, diese Demokratie nochmal neu auszufüllen, was damit zu machen, auch sie zu verteidigen. Hm. Und jetzt ist die Frage, wer glaubt denn wirklich noch an das, ja, was auch immer das ist. Aber es wirkt ja neben all den Zuspitzungen auch so, als gäbe es so eine Verlorenheit, weil man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich verteidigt. Und für mich wirkt es mittlerweile so, als würden auch all die Vertreter des Systems, die auch gut profitiert haben von dem System, sei es immateriell oder auch einfach materiell, als würden die schon wissen, dass das jetzt einfach in die Binsen geht, aber noch rausquetschen, was geht. Und für mich wirkt jetzt diese Phase, in der wir leben, wirklich noch so ein letztes Mal rausquetschen, was geht, weil danach ist die Tube leer. Und das ist allen bewusst. Hm. Und ich weiß nicht, wo ich hingehe mit diesem Bild, aber die Frage ist doch viel mehr jetzt, was kommt danach? Und es wirkt gar nicht mehr so, als gäbe es besonders viele Kräfte oder als würden die, die das wollen, dass dieses System, dieses Nachkriegssystem überhaupt erhalten. Und das, finde ich, ist eigentlich die interessante neue Entwicklung. Und das unterscheidet uns auch ganz deutlich zum Beispiel von dieser Obama-Ära, wo das noch das Bedürfnis noch da war, auch von ganz, ganz weiten, auch von linken Kräften, dieses System wirklich nochmal neu zu füllen.
Mhm. Ich glaube, das Bedürfnis ist heute schon auch da. Also wenn du jetzt gerade die USA angesprochen hast, aber es ist minoritär, ne? Also dann sieht man irgendwie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez mit ihrer Fight Oligarchy Tour. Aber im demokratischen Establishment ist eine Hilflosigkeit. Ähnlich wie, glaube ich, auch in der politischen Mitte hier.
Ja.
Weil die Situation läuft vielleicht zu auf, ja, entweder wir füllen die Demokratie mit was, reichern sie an als eine soziale Demokratie, wie das ja, sage ich mal, nach der Finanzmarktkrise kurz so ein Moment da war, der dann in der Eurokrise niedergeschlagen wurde, so ein linker, hoffnungsvoller Moment.
Mhm.
Und scheint zuzulaufen auf irgendwie Sozialismus oder Barbarei, so dass die politische Mitte entkernt, wie sie ist, hilflos, wie sie ist, getrieben von den Rechten, wie sie ist, wie sie auch Positionen übernimmt, ja, freiwillig, unfreiwillig zum Steigbügelhalter wird für eine neue Art von Faschisierung. Deswegen hätte mich mal interessiert, wie erlebst du die sogenannte politische Mitte mit Blick auf die rechte Bedrohung gegenwärtig, mit Blick auf die Gefahr einer neuen Faschisierung?
Also ich sehe wirklich ein völlig abgeräumtes System mittlerweile. Das ist eigentlich gruselig. Also eigentlich so aus das, was sich Linke immer wünschen. Und das ist also auch ganz wertfrei, auch einfach ein Schritte, die passieren bei Systemwechseln, ob man es will oder nicht. Aber ich sehe jetzt wirklich eine völlig abgeräumte Gruppe von Menschen und von Organisationen, die dieses letzte System aber eigentlich so maßgeblich bestimmt haben. Und wir leben in diesem paradoxen Zustand, dass die ja völlig unglaubwürdig sind, völlig abgeräumt sind, aber sich ja noch halten in ihren Positionen.
Hm.
Und das ist ja genau dieses, was bei Gramsci halt diese Zeit beschrieben ist, eigentlich dieses Interregnum, wo die Alten noch da sind, aber keine Glaubwürdigkeit mehr haben und das Neue ist dann noch nicht sichtbar. Und in so einer Zeit, was man ja auch sagen muss, ist, dass dieses Neue, es kann ja in alle Richtungen gehen. Es kann viel schlimmer werden und es kann viel besser werden. Und ich glaube, dass sich die meisten, auch linken Kräfte, nicht mehr damit nur abgeben sollten, das Alte zu bekämpfen, weil ich glaube, es erledigt sich mittlerweile von allein, sondern sich überlegen sollten, wie das danach aussieht. Das halte ich für die viel wichtigere politische Aufgabe, als die immer selben Infights zu führen. Und ich glaube wirklich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es völlig klar ist, dass es so nicht weitergeht, wie es bisher ging. Und dass es das nochmal drüber retten einfach nicht mehr gibt, weil diese Zeit schon nicht mehr besteht, weil dieses System schon nicht mehr da ist.
Ja, wir wollen nachher auch noch drüber sprechen, was aus Sicht der politischen Linken, sozialer Bewegungen und auch der Zivilgesellschaft Strategien gegen Rechtsruck und Faschisierung sein können.
Mhm.
Und das hat damit zu tun, rote Linien aufzuzeigen, alle gegen Nazis womöglich, auch durch Verbote, aber vielleicht noch wichtiger, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, die den Nährboden für Faschismus entzieht. Aber vielleicht mal kurz zum Faschismusbegriff, Natascha, du schreibst nämlich gerade ein Buch über Faschismus, habe ich erfahren.
Mhm.
Jetzt könnte mir vorstellen, dass da auch die Fasskanzlerschaft von Herbert Kickl bei dir in Österreich nochmal irgendwie einen Anlass zu war. Aber vielleicht kannst du mal erläutern, Natascha, warum hat der Faschismusbegriff aus deiner Sicht Gebrauchswert? Also wie kann der Begriff uns heute helfen zu verstehen, was gerade passiert? Es ist ja nämlich ein Begriff, der gleichzeitig zu viel, glaube ich, und auch zu wenig eingesetzt wird. Also wie definierst du Faschismus und welche Faschisierungstendenzen siehst du vielleicht auch?
Eigentlich will ich seit 5 Jahren ein Faschismusbuch schreiben, aber der Verlag hat gesagt, das liest niemand, das verkauft sich überhaupt nicht. Bitte schreib kein Faschismusbuch. Also habe ich gesagt, naja, vielleicht doch. Man muss mit diesem Faschismusbegriff vorsichtig umgehen. Es gibt die Situation, dass der Begriff zu oft und zu wenig oft gleichzeitig verwendet wird. Zu oft für jedes Ärgernis, was man irgendwann mal hat, oder nicht jeder Rechtsextremist ist ein Faschist und nicht jeder Rechte ist ein Faschist und es ist nicht alles immer gleich Faschismus. Und zu wenig oft, wenn es tatsächlich angebracht wäre. Und da erleben wir ja umgekehrt eine völlige diskursive Verharmlosung von Rechtsextremismus. Jetzt ist alles nur noch Rechtspopulismus.
Hm.
Ich habe es für die NSDAP schon gehört, also im historischen Rückblick, die rechtspopulistische NSDAP, na gut, dann ist niemand mehr ein Faschist.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns diesen Begriff analytisch annähern. Und es gibt diese zwei Schulen oder diese zwei großen Verwendungen. Die einen sagen, es ist nur historisch anwendbar. Und es ist diese Epoche im 20. Jahrhundert, die faschistische Epoche mit faschistischen Versuchen in ganz Europa. Und es ist ein rein europäisches Phänomen. Gut, ja, dann du was abhaken und reden nicht mehr darüber. Aber das war ja nie der linke Zugang zu dem Ganzen, sondern wir wollten eigentlich immer einen generischen, einen universellen Faschismusbegriff haben, um daraus etwas zu ziehen. Hm. Und auf Basis dessen schreibe ich dieses Buch und möchte Faschismus einerseits als Ideologie, als diesen palingenetischen Ultranationalismus verstehen, wie Roger Griffin das sagt, aber Faschismus ist auch eine Form der Krisenbearbeitung. Und ist auch eine Form von Dynamisierung, von Krisenbearbeitung, die einsetzt, wenn demokratische Kräfte Krisen nicht mehr ausreichend lösen können. Und was da einsetzt, ist in einer ersten Phase eine Mob-Dynamik in der Gesellschaft, die gewaltgetrieben ist, also wo Gewalt nicht nur die Lösung, sondern auch das Ziel, auch das Ideal ist, also Gewalt der Gewalt willen. Und auf Basis dieser Gewalterfahrungen, dieser Mob-Erfahrungen beginnende politische Organisierung von Faschismus. Und ich glaube, dass wir genau in dieser Mob-Phase, in dieser beginnenden Organisierung von Faschismus auch auf staatlicher Ebene sind. Und dass wir es hier wirklich mit einem palingenetischen Ultranationalismus zu tun haben, der erlösende Gewalt als Ideal hat. Und wenn wir diese Faschismus-Definition anwenden, dann müssen wir uns mit der Gegenwart beschäftigen. Und dann können wir auch nicht davor zurückscheuen zu sagen, naja, wie ist das, wenn es klingt wie eine Ente und geht wie eine Ente, dann ist es vielleicht eine Ente. Ja. Und natürlich wird der Faschismus nicht eins zu eins wiederkommen wie im 20. Jahrhundert. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute haben so einen performativen Blick, also so einen ästhetischen Blick auf Faschismus und sagen, naja, aber wenn da nicht in den Uniformen die Paramilitärs in schwarz-weiß auf der Straße herumgehen, dann ist es nicht Faschismus. Aber wir haben die Schlägertrupps hier längst. Sie sind halt digitale Schlägertrupps. Wir haben längst die Leute, die andere Leute jagen und ihnen Gewalt antun. Aber es passiert digital. Und jetzt muss man sagen, ist das der Unterschied, wo man sagt, also wenn solange es digital ist und solange die Leute sich zwar dann trotzdem umbringen und trotzdem viel Schaden angerichtet ist, aber solange es nicht das physische Zusammenschlagen auf der Straße ist, ist es kein Faschismus. Dem würde ich widersprechen. Das heißt, ich glaube, wir haben es sehr wohl mit faschistischen Versuchen wieder zu tun, wie im 20. Jahrhundert und auch in einer Zeit, die natürlich nicht eins zu eins vergleichbar ist, aber auch wieder aufgrund von nicht mehr geglückter Krisenbearbeitung.
Ja, guter Punkt mit der digitalen Gewalt. Da zeigen sich definitiv Faschismus-Mob-Dynamiken, aber auch auf der Straße nimmt Gewalt zu. Ne? Also in Deutschland bei uns gerade radikalisieren sich irgendwie Minderjährige, also kleine Jungs, die Faschobanden bilden. Ne? Und es erinnert so an die Baseballschlägerjahre der 90er und das sagt, glaube ich, auch was über den Zustand unserer Gegenwart. Aber ja, ich denke auch, die Verharmlosung von Rechtsextremismus ist heute ein großes Problem. Also Faschismus fängt nicht erst bei der SA an, wie du gesagt hast, so bei den Schlägertrupps, sondern eben auch mit den Remigrationsplänen der AfD und ihrer Normalisierung. Oder bei Trump, ne?
Ja.
Der vieles ist, aber in dem sich auch so eine US-amerikanische Version von Faschismus findet, glaube ich. Also so ein extremer Nationalismus, eine Ideologie von Wiedergeburt der Nation,
genau.
Make America Great Again, ne? Führerkult in der Republikanischen Partei, die Mob-Basis in der MAGA-Bewegung, die Proud Boys, die Verherrlichung von Männlichkeit und auch männlicher Gewalt und am deutlichsten in diesem Fall vielleicht auch die Verbindung von großen Kapitalfraktionen und Rechtsextremismus, ja, also den autoritären Umbau natürlich, also ja, die Angriffe auf die Gewaltenteilung etwa. Also ziemlich viele Checkmarks für Faschismus auf jeden Fall.
Ja.
Bin ich auch mal gespannt, wie sehr da Merz bei seinem Besuch im Weißen Haus da ja Buddy sein wird. Oder auch kritische Töne zu hören sein werden. Wahrscheinlich eher Ersteres. Aber mit Blick auf eben deinen Faschismusbegriff, wie schaust du da auf die USA, ne? So auch als immer noch mächtigstes Land in der Welt, ja, und auch als vormals stabiler Anker, sage ich mal, in irgendwie einer sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, die jetzt auch von innen heraus bröckelt.
Absolut. Und wenn man sich das anschaut, also wenn man sich die Ideologen dahinter anschaut, dann ist es ja doch wieder ein Verweis auf den europäischen Faschismus und Ideologen des europäischen Faschismus. Also da schließt sich der Kreis dann auch. Das ist sicher ein Hort quasi dieses Faschismus des 21. Jahrhunderts. Wir haben auch Selektionsmechanismen, also diese Idee von Kolonialisierung von Gebieten, die jetzt niemandem gehören oder die man jemandem abstreitig machen kann. Das Meer, der Dschungel, das All. Und dass man dann aussuchen kann, wer dort hinkommt und dass das nicht alle hinkönnen und dass das so Rettungsbojen sind in einer untergehenden Welt und dass diese Rettungsbojen aber nur von bestimmten Menschen erreicht werden können und dass diese Selektion vorgenommen wird von den Faschisten. Das finde ich auch ganz wichtig, diese Gewalt, auch die Gewalterfahrungen im Alltag, dieses ständige Mobilisieren von Gewalt ist da sicher ein Aspekt. Die auf staatlicher Ebene, die Exekutivgewalt, die gestärkt wird, zu Ungunsten der Judikative, zu Ungunsten der Legislative, das sehen wir ganz stark. Also Trump darf das, weil der ist Präsident. Und Trump darf auch über die Verfassung gehen, weil der Präsident ist wichtiger als die Verfassung. Das sind so ganz klassische Momente, wie man das quasi strukturell rechtfertigt. Wir haben einen Endzeitfaschismus, wie Naomi Klein das so schön gesagt hat. Ich würde sagen, jeder Faschismus ist ein Endzeitfaschismus, aber okay.
Der Todeskult ist eingebaut in den Faschismus, ja, die Selbstzerstörung.
Genau,
ja.
Aber das wird jetzt religiös, es wird jetzt religiös ziemlich verbrämt. Mit quasi, wir sind so kurz davor, die letzten Tage zu sehen und das reinigende Gewitter und danach kommt das goldene Zeitalter. Danach ist quasi der Flur bereinigt und die, die überlebt haben sollen, die haben dann überlebt. Also da ist der Sozialdarwinismus wieder drinnen. Wir können ganz viele Checks machen. Ja? Wir können das jetzt noch im Detail und ewig weiterführen. Das sind wir noch gar nicht bei den Geschlechterbildern. Da sind wir noch gar nicht bei der Vorstellung von Zeit. Ich finde das auch ganz spannend. Unterschiedliche Vorstellungen von Zeitlichkeit, von Märtyrerkult, von Blutzeugen. Also das, was ja da mit dem 6. Januar gemacht wurde, ist ja nichts anderes als dieser Blutzeugenkult, den tatsächlich auch, und da erlaube ich mir den Vergleich, die NSDAP gemacht hat. Also die sind gefallen in einem Aufstand gegen den Staat, aber eigentlich waren sie die Rechtschaffenden, die Richtigen. Und sie werden dann im Nachhinein zu Märtyrern der Bewegung gemacht. Und gerade, dass man nicht noch die Fahne mit, die blutverschmierte Fahne hinträgt und so Gottesdienste quasi abhält. Aber das ist genau das, was da passiert, was da an Dynamisierung passiert. Und das sind faschistische Mobilisierungen, die da passieren.
Wie würdest du da eigentlich, Natascha, die Situation heute mit dem Aufstieg des Faschismus in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vergleichen? Also die Gesellschaft ist demokratisch natürlich viel gefestigter. Also es gibt da heute jetzt nicht so eine Fahrtabhängigkeit. Okay, lass mal Kopf in den Sand stecken und Faschismus kommt auf jeden Fall. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Parallelen, gesellschaftliche Umbrüche, Krisen, blockierte Transformationen. Hätte mich also interessiert, wenn du die 20er Jahre miteinander vergleichst, was sind da Parallelen und was sind auch Unterschiede?
Der Unterschied ist natürlich, dass der Staat eine viel längere demokratische Tradition hat. Dass es ein viel komplexerer Staat ist, den man auch nicht so einfach abräumen kann. Der Unterschied ist auch, dass diese Kriegserfahrung des Ersten Weltkriegs fehlt. Ich glaube, das ist quasi, äquivalent ist natürlich schwer zu sagen jetzt zu einem Weltkrieg, aber dass es Zerrüttungen gibt, die vielleicht eine ähnliche Funktion haben wie damals, ja, ohne es direkt vergleichen zu wollen. Aber das, also diskursiv ist 2015 wie ein Krieg gewesen für die extreme Rechte. Also nie wieder 2015. Wir müssen alles verhindern. Die große Lehre der Geschichte ist, dass 2015 nie wieder passieren darf. Das sind Weltkriegsanalogien, die da diskursiv hergestellt werden. Und dass diese Veteranen, die da aus dem Krieg gekommen sind, die sich überhaupt nicht mehr zivil einfügen konnten, weil sie gar nicht mehr funktionieren konnten im zivilen Leben, dass das in der Masse und in der Form natürlich nicht jetzt der Fall ist, aber dass wir diese völlige Zerrüttung von Personen durch diese Online-Mobs, durch diese Online-Kulturkämpfe, wo ich mich schon oft frage, ja, wie sollen diese Leute eigentlich noch in einem zivilen Leben funktionieren, wenn die 8 Stunden am Tag sich an diesen Online-Mobs beteiligen? Also ich glaube, dass wir schon auch hier Zerrüttungen sehen von Menschen, die ein Problem werden für eine demokratische Gesellschaft. Aber natürlich, die Länder sind viel mehr miteinander verbunden. Also da kann nicht einfach ein Land macht etwas und alle anderen haben ja dann Beziehungen, sind in der Europäischen Union, Handelsbeziehungen. Das ist das, woran Trump jetzt auch ziemlich kiefelt.
Oder auch Meloni.
Oder auch Meloni kiefelt, ja, genau. Ja. die Institutionen in den Staaten haben ein viel selbstbewussteres, es sind nicht mehr die, die man einfach aus der Monarchie übernommen hat und die haben dann 3 Jahre existiert, sondern die schon wirklich eine innere demokratische Logik auch haben. Wir haben viel mehr übergeordnete Stellen, den die UNO und die internationalen Gerichtsbarkeiten und so weiter. Ja, also da muss man sagen, das ist einfach nicht vergleichbar mit dem 20. Jahrhundert und das ist was Positives. Ja, auch die selbstbewusste Zivilgesellschaft ist trotz allem eine andere. Wir haben nicht mehr vielleicht die Paramilitärs auf linker Seite und auch nicht mehr diese Organisierung der Arbeiterinnenschaft. Auch das muss man sagen. Ja, ist als Kraft nicht mehr so abrufbar wie im 20. Jahrhundert, aber dafür andere Verflechtungen. Mhm. Die Parallelität ist sicher, dass es ganz klar ist, dass es zu diesem Systemwechsel kommt oder gerade gekommen ist und dass das davor einfach unwiederbringlich weg ist. Und wir werden dann vielleicht mit viel Nostalgie in ein paar Jahrzehnten zurückschauen auf dieses Nachkriegssystem, wie wir auf die Monarchie zurückschauen und sagen, ja, schön war es oder nicht schön war es, aber es ist Geschichte. Und die Gesellschaft, also die Not im Alltag, das ist die wichtigste Größe. Die hat dieses auch kapitalistische Nachkriegssystem wegorganisiert, indem sie sich diesen starken Sozialstaat geleistet hat, der den Kapitalismus zugelassen hat, weil es die Not im Alltag wegorganisieren konnte. Und wenn das jetzt in sich zusammenbricht, dann werden wir wieder Formen von Elend erleben. Natürlich auch wieder nicht eins zu eins in seiner Hülle dasselbe wie im 20. Jahrhundert. Aber die Frage, kann man 3-mal am Tag essen? Gesund essen? Kann ich mir Bildung für meine Kinder leisten? Kann ich mithalten gesellschaftlich? Oder fühle ich mich ständig als Außenseiterin in dieser Gesellschaft und bin hier sowieso nicht erwünscht? Bin ich es überhaupt wert, dass man mich rettet, wenn ich krank werde? Oder pflegebedürftig bin, was noch eine große gesellschaftliche Herausforderung wird? Und dann noch diese ganze Klimageschichte dazu, die im 20. Jahrhundert kein Thema war. Da ist viel Sprengstoff drinnen. Anderer Sprengstoff als im 20. Jahrhundert. Aber die demokratischen Parteien sind schon wirklich angemahnt, sich zu überlegen, wie sie mit dem umgehen wollen.
Danke, ich lade dich auf jeden Fall ein, wenn das Buch fertig ist. Lass mal drüber sprechen, wie wir eigentlich hier hingekommen sind an diesem Punkt, warum die Rechtsextremen so im Aufwind sind. Wenn du drauf schaust, wie rechtsextreme Parteien wie die AfD in Deutschland oder die FPÖ bei dir in Österreich, ne? Also da stand ja Kickl kurz vor der Kanzlerschaft und zum Glück gut ausgegangen, aber heißt nicht, dass da jetzt Entwarnung jetzt herrscht jetzt für die nächsten Jahre, denke ich mal. Also wenn du drauf schaust, wie rechtsextreme Parteien, Figuren derart mehrheitsfähig und salonfähig werden konnten, was ist da so für dich der wichtigste Punkt, den wir verstehen müssen?
Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist tatsächlich, dass es multifaktoriell ist. Dass es nicht dieses eine Ding gibt, was den Rechtsextremismus befördert hat. Aber der Boden, der bereitet wurde, ist ganz maßgeblich der Boden des Neoliberalismus, der Durchsetzung des Neoliberalismus, der so wirklich in den 90ern, Anfang der 2000er begonnen hat, seine Wirkung zu entfalten und die wachsende Ungleichheit, die dadurch entstanden ist, aber auch die kulturellen Verschiebungen. Also dieses, du bist ein Gewinner oder du bist ein Verlierer. Es gibt nichts mehr dazwischen. Und wenn du nicht das erreichst, dann bist du automatisch ein Verlierer. Ich glaube, dass wir es mit einer Bevölkerung zu tun haben, wo sich einfach die Mehrheit als Verlierer fühlt. Und zu Recht, weil es das ist, was ihnen jetzt 40 Jahre lang auch gesagt worden ist, dass wenn du nicht da bist, dann bist du ein Verlierer. Und das ist diese, und man muss alles in Konkurrenz zueinander machen. Und jeder ist ein Konkurrent. Und schon im Kindergarten sind alle Konkurrenten zueinander um die guten Schulplätze, um die Kindergartenplätze schon, um die Wohnungen, um die Jobs, um die Aufmerksamkeit, um die Klicks, um die Likes, um alles und jeden. Und dass auch unsere sozialen Beziehungen zueinander dieser Logik unterworfen worden sind. Also von Liebesbeziehungen, aber auch von Freundschaften, selbst von Bekanntschaften. Nützt es mir was oder nützt es mir nichts? Kann ich daraus was ziehen oder kann ich daraus nichts ziehen? Und das ist so menschenfeindlich, das ist so entgegen dem, wie Menschen eigentlich sind und wie Menschen auch zu dieser überlegenen Spezies geworden sind. Das sind sie durch Kooperation, das sind sie durch Zusammenarbeit, das sind sie im weitesten Sinne durch Solidarität untereinander, einfach weil sie mussten, dass das einfach viel, viel gelegt hat von dem, worauf man dann aufbauen konnte. Also dieser ganze Boden des Neoliberalismus ist wichtig zu verstehen. Mhm. Dann haben wir einfach eine Unmenge an Krisen erlebt, die nicht befriedigend gelöst worden sind. Und das ist ein Problem, weil man in einer Krise es immer diesen Moment gibt, wo man einerseits auf sehr viel gesellschaftliche Solidarität hoffen kann. Also da ist auf einmal geht da ein Fenster auf und alle sind bereit, ganz viel für andere Menschen zu tun, weil Menschen so sind. Und das Zweite ist, es gibt eine hohe Autoritätshörigkeit in einer Krise, weil man möchte, dass die, die das jetzt bestimmen, auch machen. Also das ist wie der Pilot im Flugzeug und wie die Schiffskapitänin, die macht das jetzt und wenn die sagt, wir machen das so oder so, dann machen wir das. Aber wenn es dann nicht befriedigend gelöst ist, und ich weiß, das sind hohe Ansprüche, aber das wurde bei Corona nicht so gemacht, das wurde bei ganz vielen anderen Krisen so nicht gemacht, dann geht eine Glaubwürdigkeit verloren, die nicht mehr rückgewinnbar ist. Und das ist noch dazu gekommen, also dieses hohe Maß an Glaubwürdigkeitsverlust, das sehen wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Was wir auch sehen müssen, ist, dass die so wie der Arbeitsmarkt funktioniert und so wie gesellschaftliche Entwicklungen sind, dass das überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Dass es auch nie vorgesehen war, dass zwei Personen 40 Stunden arbeiten und daheim kleine Kinder haben und dann noch und so weiter alles andere machen. Das geht nicht und es war auch nie vorgesehen, dass es so ist. Sondern es ist natürlich patriarchal, ein Alleinverdiener und eine Frau daheim, die den Haushalt schmeißt und so weiter. Mit all den negativen Sachen, die das hatte. Aber jetzt arbeiten zwei Menschen Vollzeit und haben gerade mal genug Geld, ihr Leben zu bewirken. Also dass es da diese Nostalgie und diese Verklärung und diese Geschichtsklitterung gibt, auch in einer Zeit, die gar nicht so toll war, aber wo es das noch nicht gebraucht hat, auch das, ja, auch da steckt mehr Reibung drinnen, als einfach zu sagen, naja, die sind alle zu blöd zu verstehen, dass das jetzt ganz toll ist. Hm. Wir haben den Aufschwung der extremen Rechten, der natürlich, das ist alles kommunizierende Gefäße untereinander. Wir haben unglaublich viel Geld in der extremen Rechten. Das ist ein Aspekt, der völlig untergeht ganz oft, dass das ja nicht einfach nur so passiert. Und na klar kriegen die jetzt Parteienförderungen und klar haben die jetzt viele Mitglieder. Aber da gibt's ganz oft massive Anstoßfinanzierungen und viele finanzkräftige Leute, die einfach ein Interesse dran haben, dass die extreme Rechte groß wird. Auch in den USA im Übrigen. Und so können wir jetzt über ganz, ganz vieles reden, aber die Sache ist, die Gemengelage führt uns zu dem, was wir jetzt sehen.
Ja, ich fand gerade die Aspekte quasi ökonomische Basis des Faschismus, also der Neoliberalismus und gerade so diese Konkurrenzhaftigkeit, die Prekarisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, der Frust, der daraus erwächst als Moment, an dem die extreme Rechte andocken kann, die ja keine Lösung dafür haben, die das alles nur verschlimmern würden, aber die das eben umlenken dann auf Sündenböcke und dann sagen, okay, es sind die bösen Feministinnen, es sind die bösen Transpersonen, es sind die bösen Migrantis, die bösen Ökos und so weiter. Hm. Wie aber die Rechten es schaffen, diesen Frust dann tatsächlich umzulenken und aus diesem Frust politisches Kapital zu schlagen, das hat ja auch viel einfach mit ihrer Form des Kulturkampfes zu tun, den du in deinem Buch Kulturkampfkunst auch analysierst zuletzt, ja. Also wie schaffen die Rechten das, diesen Frust, der da ist, dann quasi für sich zu kanalisieren?
Also wie du es schon gesagt hast, der Frust ist eigentlich das wichtigste Alleinstellungsmerkmal, was wir bei Wählerinnen von rechtsextremen Parteien sehen. Umso frustrierter die Menschen sind, umso eher wählen sie die extreme Rechte. Und mittlerweile müssen wir sagen, dass das auch andere demografische, statistische Werte sticht. Früher hat man gesagt, na, junge, frustrierte Männer, das war auch so. Mhm. Mittlerweile hat sich das für Frankreich, für Österreich, ich bin mir sicher, für die AfD folgt diesem Trend bei den nächsten Wahlen, hat sich das total aufgelöst. Die höchsten Zuwächse hat die FPÖ bei hochformal gebildeten Frauen mittleren Alters. Mhm. Und sie wird mittlerweile fast gleich viel von Männern wie von Frauen gewählt. Also das hat sich aufgelöst. Aber was sie halt alle eint, ist, dass sie sehr oder die Stufe davor frustriert sind mit ihrem Leben oder der politischen Situation oder was auch immer. Und deswegen war es, wenn wir uns zurückerinnern an den Wahlkampf 2016, wo dann Hillary Clinton angetreten ist gegen Trump, die hat dann gesagt, ja, diese Deplorables, ja, also diese Leute da, und das hat genau das getroffen. Ja, es hat diesen frustrierten Leuten dann auch noch gesagt, wir verachten euch und wir schauen auf euch nieder und ihr seid eigentlich, müssen wir uns mit euch gar nicht auseinandersetzen. Das war genauso ein Moment, wo man sich hätte entscheiden können, nimmt man diesen Frust anders auf in eine demokratische Partei, kann dem irgendwie auf den Grund gehen, verachtet man es, oder die dritte Option ist, das, was die extreme Rechte macht, diesen Frust zu nehmen und zu kanalisieren in Kulturkämpfe. Mhm. Kulturkämpfe ist eine Methodik, die angewandt wird, eine Strategie, die in Wahrheit wie Urban Legends funktioniert. Also eigentlich benutzt man sich quasi einer narrativen Strategie, deswegen ist es auch so wirksam, weil Menschen das seit Jahrtausenden so machen. Man erzählt sich Geschichten und die sind dann ganz gruselig und da ist was passiert und das könnte auch mir passieren. Und dann sitzen wir alle am Lagerfeuer und gruseln uns. Und das ist exakt das, was die extreme Rechte macht. Sie erzählt Gruselgeschichten, die wo passiert sind. Man hat das gehört in fernen Ländern. Hat jemand Bücher verboten oder hat jemand gegendert oder hat jemand den Veggie Day in der Kantine eingeführt und so weiter. Und das ist genau das, was es ist. Es sind in Wahrheit Urban Legends. Hm. Und wenn man dem dann auf den Grund geht, dann kommt man drauf, das meiste ist gar nie passiert. Ein kleiner Teil ist passiert, aber völlig aus dem Kontext gerissen worden. Also da war das eine Einzelmeinung oder da gibt es ganz viel Kontext, der das genau ins Gegenteil verkehrt. Oder es gibt wirklich unterschiedliche Ansichten, auch unterschiedlich kontroverse Ansichten. Aber die Frage ist ja, warum sollte es mich, selbst wenn es einen Konflikt gibt an der Universität in Seattle, warum sollte mich das auch nur im geringsten jucken? Ich habe 100.000 andere Probleme in Europa, in Wien, in Berlin, wo auch immer. Und das funktioniert ja nur, weil dazu das Element der Verschwörung kommt. Also es funktioniert nur, wenn man sagt, na ja, aber das, was da in Seattle passiert, das ist Teil einer großen Agenda. Und das machen die dann bei euch auch. Dann müsst ihr auch alle gendern. Dann werdet ihr alle zum Gendern gezwungen. Und nicht nur an der Universität, sondern in euren privaten Gesprächen, wenn du mit deiner Urschrumpftante redest. Hm. Und das sind Verschwörungserzählungen. Und das sind natürlich kulturelle Ängste, die da abgerufen werden wollen, kulturelle Paniken. Also jetzt ist alles schon so unsicher, jetzt wird auch mein Privatleben noch unsicher, jetzt kommt bald da die Polizei und hört bei meinen privaten Gesprächen zu, ob ich eh brav gendere. Völlig lächerlich natürlich, wenn man das so außerhalb des Kontexts, in dem das normal so läuft, erzählt. Und für die meisten Menschen auch verständlich, dass es völlig lächerlich ist, wenn man das so erzählt. Aber wenn man da so drinnen sitzt und sich das so aufbaut, dann sind das auch Überwältigungsstrategien. Also dann werden sehr ängstlichen Menschen, wird noch was drüber gestülpt und noch was drüber gestülpt und dann nehmen die das natürlich dankbar auf, weil sie einerseits ein Outlet haben für den Frust, den sie ja gar nicht zuordnen können, der diffus in ihnen ist. Und andererseits verstärkt es aber auch das wieder. Und dann ist es so wie so ein Perpetuum mobile, das diese Kulturkämpfe immer am Laufen hält.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für eine klitzekleine Ankündigung nutzen. Ich bin mit Dissens Medienpartner der Attac-Veranstaltung den Abstieg ins Autoritäre stoppen. Am Samstag, den 21. Juni, kommen dafür in Frankfurt am Main jede Menge gute Menschen zusammen, um über den globalen Rechtsruck, seine Folgen und Gegenstrategien zu sprechen. Natascha Strobel ist auch mit am Start und wird unter anderem eine Keynote halten. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Ihr müsst euch allerdings, wenn ihr dran teilnehmen wollt, bis zum 8. Juni anmelden. Ich wiederhole es nochmal, 8. Juni ist die Anmeldefrist. Ich verlinke alles Wichtige in den Shownotes, eine Information zu der Veranstaltung, aber auch eben zum Anmeldeformular. Also die Frankfurt und Umgebung Crowd oder alle Reiselustigen, wäre doch cool, wenn wir die Hütte da voll kriegen. So viel dazu. Dann sei mir noch der Hinweis gestattet, Dissens ist auf euren Support angewiesen. Wenn du noch nicht als Fördermitglied dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt bitte mit, werd Fördermitglied, das geht schon ab 3 Euro im Monat. Du ermöglichst dadurch, dass ich ein Auskommen habe für die Zeit, die ich hier in diesen Podcast stecke und dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Und nicht nur das, als Fördermitglied supportest du auch die Was-Tun-Crew im Inken und Valentin, die unterstützen wir ja auch mit den Fördermitgliedschaften. Und es winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und alle Infos dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, das gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Natascha Strobel.
Was ist dein Gefühl, wie sollten da progressive linke Kräfte mit dieser Kulturkampfisierung, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, umgehen? Mhm. Wir sehen auch, haben wir bei der Union gesehen, im Bundestagswahlkampf mit Blick auf Messerattacken, die mehrheitlich in Deutschland von weißen Männern verübt werden, aber dann die Verknüpfung eben Messerattacke, Migration, also Verknüpfung Kriminalität und Migrationsdiskurs, die irrationale. Dort hat man sich auch in der rechtspopulistischen, kulturkämpferischen Rhetorik bis hin zur Hetze bedient. Und bei der AfD sehen wir das natürlich in Extremform. Stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. Und das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Lässt man ein weirdes Stöckchen mal liegen, geht man in den Konflikt, wo es zum Beispiel um Rechte von Gruppen geht, da natürlich schon. Mhm. Aber was aus meiner Sicht auch wichtig ist, wenn man in den Konflikt geht, dann scheint es mir sinnvoll, auch immer eine eigene Agenda reinzubringen. Also im Sinne von, das und das ist nicht das eigentliche Problem, sondern das. Darum soll es, glaube ich, auch viel gehen, denke ich. Aber wie schaust du da drauf, Natascha? Was ist der richtige Umgang mit dem Kulturkampf von rechts?
Es ist halt schwierig, das so pauschal zu sagen. Und deswegen, ich sage immer nicht über Stöckchen springen. Ja klar, aber das ist viel leichter, als Ratschlag zu geben, als es in der Situation zu machen. Hm. Ich finde, eine gute Strategie im ersten Moment, ja, ist tatsächlich, sich darüber lustig zu machen. Das funktioniert nicht bei allen Themen und nicht dann, wenn Leute direkt angegriffen werden, geschenkt. Aber dann, wenn es angebracht ist, muss man noch einfach mal sagen, wie lächerlich das ist. Und es war der beste Moment in dieser ganzen verunglückten Kampagne von Kamala Harris und Tim Walz, war, als es wirklich aus ihm herausgekommen ist, aus Tim Walz, und er gesagt hat, they are weird, yeah? Also das sind komische Leute. Und das muss man auch einfach mal so sagen. Es hat so gut funktioniert, dass die Demokraten es natürlich sofort abgedreht haben, dass man das wiederholt, weil das gehört sich nicht, dass man so gemein ist zu jemandem und so weiter. Aber sie sind ja auch einfach komplett seltsame Leute, von denen man sich gar nicht vorstellen kann. Also von J.D. Vance kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man bei dem beim Haus klingelt und sagt, ich bräuchte bitte einen Zucker, weil es ist, gut, in den USA kann man eh jederzeit einen Zucker kaufen, aber ne? Aber, oder mir sind die Eier ausgegangen, wobei das auch mittlerweile wie Gold aufgewogen wird. Aber von dem kriege ich keinen Nachbarschaftsgefallen. Das würde ich doch nie machen, bei J.D. Vance dort anzuklingeln. Da habe ich Angst, keine Ahnung. Und ich glaube, diesen Keil da reinzutreiben, das funktioniert nicht immer. Aber dort, wo das funktioniert, ist es eine komplett effektive Strategie. Einfach mal so dass diese Kaisers neue Kleiderstrategie, einfach mal zu sagen, puh, der Kaiser ist nackt, seht ihr das? So. Und wenn es wer sagt, dann sehen es alle. Das kann eine Strategie sein. Die andere Strategie ist natürlich dort, wo Leute angegriffen werden, dort, wo sich wirklich ein Mob aufbaut, dort, wo es um Sicherheit geht, wo es um Rechte geht von Leuten, muss man sich natürlich hinstellen und die verteidigen. Das geht gar nicht anders. Das kann man nicht hängen lassen. Und die dritte sind halt Defensivstrategien. Und das dritte ist natürlich das, was du schon gesagt hast, versuchen, in andere Konversationen zu kommen, fernab. Weil in den Kulturkampf, den gewinnst du halt nicht. Das machst du, weil du es machen musst, weil es das moralisch Richtige und das politisch Anständige ist zu tun, Leute zu verteidigen, aber du gewinnst es nicht. Und das, was man gewinnen kann, ist, wenn man in jeder anderen Konversation abseits von Kulturkämpfen ist. Und da gäbe es viele, aber durch die mediale Verstärkung der Kulturkämpfe trauen sich ganz viele nicht und sagen, naja, das ist nicht populär und wir müssen jetzt auch so reden wie die oder uns auch ganz viel darüber aufregen. Also man muss sich auch nicht über jeden Blödsinn ganz viel aufregen, weil das ist Teil der einkalkulierten Strategie. Man kann auch einfach mal über was anderes reden. Die extreme Rechte ist nicht der Nordstern der Politik, an dem sich alle anderen ausrichten, weil dann haben sie so oder so gewonnen. Sondern was, wenn es Themen gibt, zu denen die extreme Rechte gar nichts sagen kann und die sind auch wichtig.
Was ist das aus deiner Sicht? Also ich meine, aus meiner Sicht ist das ja tatsächlich mehr zu imaginieren, als eben nur die Demokratie zu verteidigen. Das ist ja auch was, was wir aus der Mitte hören. Alle Demokraten sollen zusammenrücken. Ja, aber für welche Demokratie denn? Na, für eine Demokratie der Konzerne, eine marktkonforme Demokratie, die uns mit den neoliberalen Jahrzehnten auch den Frust und den Struggle im Alltag gebracht haben. Also ich habe mich total wiedergefunden in dem, was du beschrieben hast mit Kind großziehen in der Kleinfamilie, mit Lohnarbeit. So, ne? Können wahrscheinlich viele nachempfinden. Wir sehen irgendwie die Explosion bei den Mieten, die auch Wasser ist auf die Mühlen der Rechten. Ne? Kam jüngst eine Studie dazu raus hier in Deutschland. Wir sehen die Stagnation von Löhnen, wir sehen eine marode Daseinsvorsorge, wir sehen, wie ja einige wenige ihre Vermögen in den Krisen haben exorbitant steigern können, während wir anderen eben im Alltag zu strugglen haben. So. Und da müssen wir, glaube ich, im Sinne einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik ganz stark den Fokus drauf legen, alle progressive, alle linken Kräfte da einen gemeinsamen Nenner mehr zu schaffen, ein solidarisches Wir. Aber hätte mich interessiert, wie du drauf schaust.
Also es gibt da zwei Ebenen. Das eine ist, wenn alles zu brechen droht und wenn alle in der Defensive sind und es ist die Frage, die extreme Rechte oder alle anderen, ne, dann ist die populare Front die Strategie. Das haben wir auch historisch gesehen. Das hat ja natürlich nicht langfristig geklappt, aber es hat auch geklappt, ne, weil es dann so etwas ist und das darf man auch nicht ganz schlecht reden, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft ein Gefühl gibt, dass es normal ist, gegen Nazis zu sein, gegen die extreme Rechte zu sein. Das ist etwas Erhaltenswertes und das kann man auch immer unterstützen. Wenn es sonst nichts gibt, quasi zu sagen, also auch die, mit denen man sonst nicht übereinstimmt, die zu bestärken und sagen, okay, aber darauf können wir uns einigen, gut. Ne? Das ist die allerletzte Linienstrategie. Aber natürlich wäre es schön, es dorthin nicht kommen zu lassen, sondern sich vorher schon zu überlegen, nicht nur etwas erhalten, sondern das danach zu imaginieren. Und diese Beispiele, ja, die mit den Kindern oder auch zum Arzt gehen. Ja, ich mache Facharzttermine 6 Monate im Voraus, wenn ich sie machen kann, 6 Monate im Voraus. Und natürlich ist das, kann man sagen, naja, machst halt Facharzttermine 6 Monate im Voraus, musst dich halt gut organisieren, dann geht es schon. Na klar, aber ich weiß halt auch noch, wie es anders war. Und das ist frustrierend, weil man auf der normalen Krankenkasse, natürlich könnte man eine Privatversicherung und natürlich könnte man sich immer mit Geld rauskaufen aus dem System, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und wenn man diese Dinge anspricht, das verstehen so viele Leute und so viele Leute sind bereit, hier zuzuhören und hier was anders zu machen und sind auch bereit hier für Lösungen und für diese Idee von dem danach. Das heißt, es gibt auch, zumindest in Teilbereichen, gibt es auch linke Mehrheiten in der Bevölkerung. Und die muss man halt finden. Sich immer nicht nur immer fürchten vor der extremen Rechten, und es gibt auch die rechten Mehrheiten und es gibt vielleicht sogar auch faschistische Teilmehrheiten in der Gesellschaft, aber es gibt eben auch diese linken Mehrheiten. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, diese linken Mehrheiten zu mobilisieren. Und die gibt's, das ist statistisch belegt, wissen wir das bei Umfragen für Vermögensbesteuerung, für Erbschaftssteuer, für die Daseinsvorsorge und so weiter. Natürlich muss man das ein bisschen populärer besprechen als in so einem Policy-Sprech, ja? Also in diesem Bürokratensprech, wo man sich gleich hört, okay, gleich höre ich ganz viele Zahlen und die verstehe ich dann nicht und jetzt kommen gleich 100 Seiten PDF nachgeschickt und erst dann kann ich mitreden bei dem Ganzen. Aber jeder Mensch versteht, dass es ungerecht ist, dass einige ganz, ganz viel haben und ganz viele ganz wenig haben und dass man da was tun muss. Und ob das dann Vermögenssteuermodell X oder Vermögenssteuermodell Y ist, okay. Aber das können wir 3 Schritte später besprechen. Und ich habe das Gefühl, linke Parteien wollen immer mit diesen 3 Schritten später beginnen und wollen diese 3 Schritte davor nicht machen.
Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall, was die Mobilisierung dieser gesellschaftlich linken Mehrheiten angeht, gespannt, wie es mit der Linkspartei in Deutschland weitergeht. Also wie sehr die Frustrierten für eine linke Politik gewinnen und organisieren können. Mhm. Und da war der Bundestagswahlkampf ja eigentlich ein ganz cooles Ding, ne, weil man da so eine Kombi gesehen hat aus rote Linien markieren. Na, da waren sie die glaubwürdigste antifaschistische Option, ne, im Angesicht von dem Paktieren der Konservativen von März mit der AfD im Bundestagswahlkampf. Aber eben auch eine eigene Agenda setzen, ne, und konsequent auf wenige sozialen Themen setzen und auch auf so eine sozialpopulare, ne, Strategie, den Angriff auf die Milliardärsklasse, ne, also die da oben. Ja. Also mal sehen, wie das weitergeht, vor allem das Organizing an Orten, wo die AfD zuletzt dann stark war, ob man da die AfD wird rausdrängen können. Aber mich hat dein Blick auf Österreich interessiert, Natascha. Da hat ja die SPÖ unter Andreas Babler so einen Linksschwenk vollzogen und ist dann auch damit in den letzten Wahlkampf gestartet. Du hast da auch zum BeraterInnenkreis gehört und am Ende ist die SPÖ trotzdem bei den Wahlen krachend gescheitert und ist nur gerade so an der rechtsextremen Kanzlerschaft, ja, unter Herbert Kickl von der FPÖ vorbeigeschlittert. Da hätte mich dein Blick darauf interessiert, warum waren Babler und die SPÖ da aus deiner Sicht nicht erfolgreich mit so einer sozialpopularen Strategie?
Weil ich glaube, dass sie es eben nicht gemacht haben. Weil es gibt einen Bruch in dieser ganzen Kampagne, in dieser ganzen Bewegung. Und dieser Bruch ist passiert, als man all das, und da fühle ich mich fast an Tim Walz erinnert, all das, was populär war, dann eben nicht gemacht hat im Wahlkampf. Und Andreas Babler ist populär geworden mit der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Hm. Das war die Forderung. Und es war eine super Forderung und es war auch toll, wie es in diesem internen Wahlkampf war, dass die Frage war, Mindestlohn oder Arbeitszeitverkürzung, was ist wichtiger? Na, schön, diese Debatten zu führen, kann man ausführlich für und wider besprechen. Aber die Arbeitszeitverkürzung war das Thema. Und dann waren diese Reden mit quasi diesem Revival der Sozialdemokratie und was hat die Sozialdemokratie stark gemacht und so weiter und wir haben aus Träumen Wirklichkeit gemacht. Das war die Phase der höchsten Popularität, aber auch der höchsten Anfeindungen, natürlich vom gegnerischen Lager. Und die Sozialdemokratie als Apparat ist ein unfassbar angstgetriebener Apparat. Das ist in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich sehr ähnlich. Was sie dann gemacht haben, war zu sagen, na, wenn wir so angegriffen werden, dann muss es ja falsch sein. Dann müssen wir etwas anderes machen. Und dann ist man nicht mehr mit dieser Forderung weiter in den Wahlkampf gegangen, sondern hat einen sehr safen, Larifari 0815 sozialdemokratischen Wahlkampf gemacht. Mhm. Nur halt eigentlich mit dem Parteichef, der im Gegensatz zu den anderen eigentlich noch die Glaubwürdigkeit für was anderes gehabt hätte. Das heißt, man war eigentlich in völlig hybrid in der Person, die man vorne stehen hatte und in dem Wahlkampf, den man geführt hat. Und ich glaube, dass das zu Recht, muss man leider sagen, auch nicht belohnt worden ist. Weil, dass man sich einem Wahlkampf, wie man es mit jeder anderen Person auch hätte machen können, dafür hätte man dieses ganze Trara mit diesem Wechsel an der Spitze nicht haben können. Das hätte man mit allen anderen davor auch machen können. Und ich glaube, dass das der große Fehler ist und ich sehe leider nicht, dass der jetzt korrigiert wird, sondern ich sehe jetzt leider eine Tendenz, dass dieser Schwung, diese Bewegung, die da gekommen ist, völlig abgetötet wird, dass man die ablegt und dass man die Person, die eine Glaubwürdigkeit für Veränderung gehabt hätte, dass die jetzt eigentlich so wird wie das, was man davor hatte.
Okay. Also ein bisschen das, was unter Labour und an Keir Starmer passiert ist. Also da die Momentumbewegung innerhalb der Partei auch ziemlich unterdrückt wurde.
Ja, nur dass es halt die Person jetzt vorne steht, in die man eigentlich die Hoffnung hatte.
Noch schlimmer.
Das ist richtig bitter. Also es ist, ich bin, das sind gute Leute am Werken. Ja? Der Finanzminister, der jetzt eine sehr undankbare Aufgabe hat, ist ein Lichtblick, weil das ein nicht nur ein großartiger Wissenschaftler ist, so Politiker werden wir sehen, aber auch ein Linksintellektueller ist. Also der versteht auch die übergeordneten Probleme. Und ich nehme ihm schon ab, dass er das jetzt versucht, so gut wie es geht, zu machen. Aber dass man halt natürlich die Familienministerin, die von der ÖVP ist, die findet in ihrem ganzen Ressort nichts zum Einsparen, außer zu sagen, wir kürzen Familienleistungen. Als Sozialdemokratie müsste man da also eine Linie ziehen und sagen, nicht mit uns in der Phase, es geht gar nicht. Aber man schluckt, sondern verteidigt, sondern ist froh, dass man dabei ist. Und ich glaube, diese Art von Sozialdemokratie hat keine Zukunft.
Sozialdemokratie, die man irgendwie auch in Deutschland beobachtet. Ich meine, sie haben auch die schwierige Aufgabe, ne, dass jetzt irgendwie eine Mehrheit auch jenseits der AfD geschaffen wurde. Und vielleicht können wir gleich noch über die Konservativen sprechen. Da gibt es ja auch Fraktionen innerhalb der Union, die noch offensiver als jemand wie Merz, da jetzt wieder vordergründig die Brandmauer hochhält, forcieren, einen Scheitern der Zusammenarbeit mit der SPD und die versuchen, die AfD salonfähig zu machen, zu normalisieren weiter, um dann machttaktisch irgendwie mit denen Dinge durchzusetzen. Und man ist ja auch in vielen Fragen so weit nach rechts gerückt, dass da es auch jede Menge Schnittmengen gibt mit den Rechtsextremen. Aber wie ist dein Blick auf die deutsche Sozialdemokratie innerhalb, sage ich mal, der europäischen Sozialdemokratie? Also aus meiner Sicht ziemlich lost. Ich könnte mir sogar vorstellen, ja, dass die abgelöst wird irgendwann von den Linken. So, who knows?
Wir haben hier
so, wenn wir eine Zuspitzung von Krisen sehen und die Linke sich gut anstellt, so, das, ich weiß nicht, woanders sind sozialdemokratische Parteien auch implodiert und verschwunden tatsächlich von der Bildfläche.
Also ich war hier bei einer Live-Übertragung, wie die Ergebnisse gekommen sind aus Deutschland in Österreich. Und wir haben dann so ein bisschen gesagt, puh, wenn der Wahlkampf noch 2 Wochen länger gedauert hätte oder einen Monat, dann wären die Linken die stärkste linke Partei gewesen, weil die Tendenz war klar. Und das ist es, das ist wirklich, ich empfinde das als so tragisch, dass alle immer wieder denselben Fehler machen. Dass es so eine Verlorenheit gibt, dass man es nicht einmal schafft, über die Grenzen zu schauen und zu sagen, auch wenn ich wollen würde, dass das funktioniert, aber es hat nirgends anders funktioniert. Also muss ich nicht diese Strategie wieder von null neu beginnen. Eine zentristische Strategie, eine Kulturkampfstrategie, das funktioniert nicht. Die Sozialdemokratie, dort wo sie noch stark ist, und das gilt auch für dieses berühmte Dänemark-Beispiel, über das man noch viel länger reden könnte, ist dort, wo sie noch stark mit den Gewerkschaften vernetzt ist und bei allem, was sie sonst macht, stark quasi Arbeitnehmerinnenanliegen im Fokus hat. Und das ist ja so, und wenn ich dann höre, und das ist ja ein richtiger Ansatz zu sagen, wir sind keine Arbeiterinnenpartei mehr, das müssen wir wieder in den Fokus tun. Aber das als Gegensatz zu Arbeitslosenunterstützung zu machen, das ist ja, also da fehlt es ja an der grundlegenden Bildung, am Einmaleins der Sozialdemokratie, weil ich muss ja wissen als Sozialdemokratin, dass ich, umso höher die Arbeitslosenunterstützung ist, umso besser Arbeitslose ausgestattet ist, umso höher ist die Lohnverhandlungsmacht für Gewerkschaften oder wie auch immer das dann, ja, wie auch immer die Verhandlungen, die Tarifverhandlungen passieren, umso höher sind auch politische Argumente für den gesetzlichen Mindestlohn und so weiter und so fort, weil die Macht der Arbeitnehmerinnen steigt. Das heißt, wenn ich eine Arbeitnehmerinnenpartei sein will, gehe ich nicht auf Arbeitslose los. Also das ist so, das verstehe ich nicht, was man da, sich davon erwartet, das zu tun. Und es ist inkonsistent und es ist für mich ein sehr emotionales Hinhauen, wenn man glaubt, man trifft damit seine Vorgänger. Und das beschreibt für mich dann den Zustand der Sozialdemokratie sehr gut, länderübergreifend. Es geht gar nicht mehr um das Außen. Es geht gar nicht mehr darum, was gesellschaftlich passiert, sondern es geht ganz viel nach innen, um die Intrigen von unterschiedlichen Gruppen und wer ist gerade an der Macht und was kann man denen davor noch mitgeben und ein Hauen und ein Stechen. Aber das interessiert niemanden. Und das ist das, was ich auf Sozialdemokratinnen, wenn ich sie treffe, immer sage, das interessiert wirklich niemanden. Ja, welche Game of Thrones-Geschichten da intern gespielt werden. Und davon muss man sich verabschieden. Sondern man muss auf Basis von Analyse eine Idee der Wirklichkeit bekommen und sich fragen, was die eigene Rolle in dieser Wirklichkeit ist. Und die Sozialdemokratien, die meisten, haben nicht mal mehr diese Idee der Wirklichkeit. Und dann wird man irrelevant. Und das sehr, sehr schnell. Und zu Recht.
Ja, voll. Vielleicht können wir noch einmal kurz auf die Konservativen schauen. Ich meine, in Österreich habt die Radikalisierung des Konservatismus ja schon viel länger erlebt, dann unter Sebastian Kurz dann auch sehr intensiv. Das ist auch etwas, was du in deinem Buch Radikalisierter Konservatismus, zu dem du auch ja hier im Dissens-Podcast gesprochen hattest, wo du das nachzeichnest. Mhm. Und Deutschland war ja da immer so ein Latecomer to the game, könnte man sagen, auch so im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wo diese Entwicklung der Radikalisierung der Konservativen schon eher auch da war. Und jetzt hatte ich schon gesagt, jetzt haben wir hier im Wahlkampf unter Friedrich Merz haben wir so eine Rechtspopulisierung erlebt, paktieren mit der AfD. Wir haben dann Angriffe auf die Zivilgesellschaft erlebt, also auf NGOs, ne, mit dieser kleinen Anfrage, wo es um politische Neutralität und bla ging. Mhm. Und ich fand auch die Analyse ganz interessant, dass jetzt der CDU-Hardliner und Generalsekretär Carsten Linnemann, dass der keinen Ministerposten angenommen hat, dass das vielleicht darauf verweist, dass die Unionsrechte halt plant, diese Koalition zu attackieren, vor die Hunde gehen zu lassen und dann eben noch mehr daran zu arbeiten, die Brandmauer zur AfD zu schleifen und statt mit der SPD irgendwann mit der AfD erst auf Länderebene und dann möglicherweise irgendwann im Bund zu koalieren. Ist ein Szenario, was so passieren könnte, wenn da quasi die radikalen Stimmen im deutschen Konservatismus in der Union dann dominant werden. Hätte mich interessiert, mit Blick auf deine Analyse von radikalisierten Konservatismus in Europa, auch in den USA haben wir das ja gesehen mit der Trumpisierung, Magaisierung der Republikaner. Wohin entwickelt sich der Konservatismus in Europa, aber gerade vielleicht auch jetzt speziell mit Blick auf Deutschland, was so eine wichtige Rolle auch innerhalb Europas einnimmt. Also ich meine, wenn hier irgendwann wir eine Koalition sehen werden mit der AfD, ich weiß nicht, dann zerfetzt das Europa dann möglicherweise auch so. Also dann haut es den Laden auseinander.
Ja. Also das Playbook, du hast es ja schon angerissen, ist ja völlig klar. Das ist völlig klar. Migration, Asyl, wenn ein Terroranschlag passiert, zu sagen, jetzt können wir nicht zur Tagesordnung überzugehen, diese Regierung muss jetzt alles, was im Koalitions- und da steht eh schon genug schlimme Sachen drinnen. Das gilt nicht, sondern es muss noch schlimmer sein. Dann der SPD die Schuld geben, dass es nicht noch schlimmer wird, weil, keine Ahnung. Dann zu sagen, wir müssen geltendes Recht in Frage stellen und das ist dann nicht nur das einfache Recht, sondern das sind Verfassungsrechte, das sind Menschenrechte. Das ist eins zu eins so passiert in anderen Ländern. Und dann, wenn auch Konservative vielleicht nicht 100% bereit sind, das zu tun oder sich darüber aufregen, zu sagen, wir stürzen den Laden und es gibt eine Kampfabstimmung und hat die Stimmen schon dann organisiert und dann kündigt man die Koalition auf und sagt, alles ist offen, wir schließen niemanden aus, in einer Demokratie muss man mit allen Seiten reden können, wir entscheiden rein aufgrund des Programms und so weiter und so fort. Dann hat man ein Wahlprogramm, was de facto deckungsgleich ist, nur dass man ein bisschen anständiger ist und in ein bisschen teureren Restaurants geht als die AfD. Und dann sagt man leider, leider, die anderen Parteien waren nicht in der Lage, sich dem aller wichtigsten und aller einzigsten Thema zu widmen. Das ist Migration, Asyl, Sicherheit. Und jetzt werden wir sehen, die AfD, aber wir haben die AfD völlig im Griff und wir werden sie entzaubern und sie werden sich jetzt quasi in den Mühen der Ebenen beweisen müssen und da werden sich jetzt quasi deradikalisieren. Das ist der Weg. Hm. Das ist der Weg, den der radikalisierte Konservatismus gehen kann, ja, oder wie es versuchen wird, in den nächsten Jahren. Hm. Ob ihnen das gelingt, hängt maßgeblich davon ab, wie die CDU intern aufgestellt ist. Da habe ich immer gehofft, dass sie stabiler ist als andere konservative Parteien, wo man das einfach wirklich den Laden übernehmen konnte von heute auf morgen. Aber wenn das passiert, also wenn Deutschland diesen Weg des radikalisierten Konservatismus, Marke Orban, Marke Kurz und Kurz mischt ordentlich mit in Deutschland, Marke Boris Johnson geht, dann ist Europa, also dann gibt es die Stabilität in Europa einfach nicht mehr. Kippt Deutschland, kippt Europa. Und diese Verantwortung, jetzt komme ich auch schon mit so einem Verantwortung, aber das ist wirklich eine Verantwortung, weil alle anderen kleinen Länder davon abhängig sind. For better or worse, dass Deutschland demokratisch bleibt. Es ist fast nicht denkbar, vor allem nicht mit der EU, dass Deutschland kippt und irgendjemand anderer fängt das auf. Frankreich? Schwierig. Großbritannien? Nicht mehr in der EU? Schwierig. Spanien? Ja, aber hat natürlich nicht die politische Macht. Italien ist es nicht. Und deswegen gibt es diese besondere Verantwortung von Deutschland in dem Ganzen. Und das Züngelchen da drinnen sind tatsächlich die internen Strukturen der Unionsparteien, auf die man nur begrenzt einwirken kann von außen. Was man schon machen kann, was auch funktionieren kann, wonach es aber im Moment nicht ausschaut, ist es sozial so unglaublich schwierig zu machen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Also das ist dieses, das, was ich vorher erzählt habe, dieses, es muss so gesellschaftlich klar sein, dass man das nicht macht. Das ist keine Frage, sondern das geht durch alle gesellschaftlichen Bereiche durch. Das ist dieses, das ist ein Tabu, das geht nicht. Ist schwierig, aber etwas, was ein Faktor ist, ist natürlich dieses Verbotsverfahren, was man unabhängig und nicht als Alternative sowieso anstreben müsste, einfach weil das das Gesetz so hergibt und weil die deutsche Verfassung so gebaut worden ist, dass sie mit dem Blick auf den Zweiten Weltkrieg, mit dem Blick auf die Nazis einkalkuliert hat, dass es so eine Partei wiedergeben könnte und dass man sie dann in den Anfängen noch zu demokratischen Zeiten verbieten könnte. Und keine Ahnung, ob das erfolgreich sein wird, aber wenn man es nicht prüft, wird man es nicht wissen, genau.
Also ich befürworte das ja. Also wir sehen die Linken und die Grünen, die machen Druck, die SPD und Union vor allem, die bremsen.
Wahnsinn.
Aber mein Gefühl ist, wir müssen alle Register ziehen und uns auch die Hände schmutzig machen im Zweifel.
Ja.
Ich meine, der Verfassungsschutz ist ja auch erst spät dran mit der Erkenntnis, dass Faschos eben Faschosachen machen.
Ja, weil irgendwann ist es dann zu spät. Also irgendwann geht's, dann ist es gesellschaftlich gar nicht mehr durchzubringen. Und das ist das, was man halt auch überlegen muss.
Ja. Wobei ich mich halt wirklich frage, aber das ist ja auch erstmal etwas, was geprüft werden müsste und da kenne ich mich auch nicht juristisch genug aus, was dann mit aggressiv-kämpferisch gemeint ist, weil das ist ja dann die Krux, dann auch zu zeigen, en Detail, ne, juristisch wasserdicht, dass sie aggressiv-kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht.
Wie gesagt, ich weiß, dass juristische Feinheiten und da gibt es viele Fallen, aber die Prüfung ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, wir gehen da rein und wissen, dass die verboten sind. Natürlich kann dann sein, dass sie den Stempel bekommen. Nein, also das die Prüfung hat jetzt hergegeben, wir machen kein Verbotsverfahren. Klar wäre das schlecht, aber die Frage ist das, was man da verliert, so viel mehr, als wenn man es nicht macht? Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr.
Ja, nichts unversucht lassen, bevor es zu spät ist, sollte das Credo sein, ja. Bei dir in Österreich, da war es ja fast zu spät, ne? Also die Fasskanzlerschaft von Herbert Kickl, das war für viele ein Schock. Hm. Du selbst wirst als linke, öffentlich auftretende Intellektuelle krass angefeindet, auch in Österreich von rechts. Vielleicht kannst du mal diese Tage rund um dieses Horrorszenario ein bisschen schildern. Wie sehr hat das dich und auch andere mitgenommen? Und was ist da vielleicht auch ein Tipp an Leute in anderen Ländern, wie man sich vielleicht auch auf so ein Worst-Case-Szenario vorbereiten muss in diesen Zeiten?
Ich habe so eine Stimmung noch nie erlebt. Das war ganz anders als die letzten Male. Wir haben die FPÖ ja schon in der Regierung gehabt. Wir sind ein bisschen abgehärtet. Aber diese Phase, diese Wochen, als es wirklich so ausgesehen hat, als würde Kickl Kanzler werden, war eine kollektive Depression da und haben Leute wirklich begonnen, sich ganz schnell ad hoc Gedanken zu machen. Soll man schon gehen oder soll man nicht gehen? Was bedeutet das für meinen Job? Was bedeutet das für meine Familie? Der Kunstbereich, ja, hat begonnen zu überlegen, was passiert, wenn sie jetzt screenen müssen. Wenn es jetzt heißt, es dürfen keine Leute mit diesen und diesen Kriterien, also alle Linken raus, auftreten. Was macht man dann? Was ist, wenn dann Förderungen entzogen werden? Genau das, was wir in den USA sehen. Der Bildungsbereich, die NGOs haben begonnen. Ja, stehen wir uns gegenseitig bei oder ist es jeder für sich? Und da gab es schon die sagen, also ja, wir wollen weiter die Aufträge für Pflege und so weiter bekommen. Wie können wir sind politisch still, wenn die an die Macht kommen. Aktivistinnen, also wirklich die Angst, dass Aufträge, Förderungen und so weiter wegbrechen. Und auch sehr viele Leute haben dann überlegt, wo gehe ich hin, wenn es jetzt hart auf hart kommt. Auch aus den Erfahrungen, oft aus der eigenen Familiengeschichte, weiß man, besser man ist zu früh dran, besser man ist bei denen, wo alle sagen, was machst du, das ist völlig übertrieben, als man ist zu spät. Und da gab es schon wirklich, hat man mal geschaut, ja, hat man mal schon Anrufe getätigt und geschaut, ob man da zu der Familie oder dorthin. Leute haben begonnen, ihre Pässe zu erneuern. Also es klingt jetzt vielleicht völlig ein bisschen hysterisch, das Ganze, aber das waren echte Ängste, zu sagen, wenn ich schnell weg muss, habe ich dann einen gültigen Pass oder habe ich keinen gültigen Pass? Wird meine Personenstandsanerkennung, wird die dann noch anerkannt? Ja, so bei Transpersonen zum Beispiel. Oder wenn ich den nicht jetzt erneuere, habe ich dann in 2 Jahren einen Pass, wo das nicht mehr anerkannt wird. Lauter solche Geschichten. Und da wird einem schon anders, weil man da mittendrin ist. Und da kann ich nur sagen, es ist besser, sich früher darauf vorzubereiten, als so hineingeworfen zu werden und dann beginnen alle sehr aufgeregt Dinge zu machen. Und das ist sicher auch etwas, was man für Deutschland oder auch für die Schweiz oder für wen auch immer mitgeben kann. Besser Pläne in der Lade zu haben und sie nicht zu brauchen und dafür klare, auch die eigenen Strukturen kontrollieren, wo sind die Schwachstellen, wenn es um Förderansuchen geht, wo sind die Schwachstellen, wenn es um Gesetzesänderungen geht, wie sind finanzielle Töpfe verteilt und so weiter. Besser ist das jetzt zu checken, als in einer Situation zu sein, wo man das aus dem Boden stampfen muss. Das ist das, was ich wirklich aus der Zeit gelernt habe.
Dich vielleicht vor allem unabhängiger vom Staat zu machen. Ich meine, unter Linken gab es schon immer irgendwie so dieses Ding, Zivilgesellschaft ist zu staatsfixiert, aber in einem liberalen Staat, wo der Staat dann auch als Verbündeter aufgetreten ist, ne, zum Beispiel mit Fördergeldern. Ich meine, die Ampel, die hat das Demokratiefördergesetz nicht auf den Weg gebracht. Zum Schaden jetzt, denn unter Friedrich Merz wird das nicht kommen, gerade was die Finanzierung und die Unabhängigkeit eben von staatlichen Fördergeldern angeht, glaube ich, es ist ganz wichtig, da Solidarität zu organisieren.
Genau, also das ist sowieso das Wichtigste. Es geht natürlich um den ganzen Kunstbereich auch, der ja durchaus auch widerständiges Potenzial hat. Aber das Wichtigste ist es sowieso, kleine Netzwerke zu organisieren. Das Wichtigste ist zu schauen, was kann jeder in der eigenen Nachbarschaft machen, was kann jeder im eigenen Arbeitsplatz machen, was kann Bildungseinrichtungen passieren und so weiter. Und diese unterschiedlichen Netzwerke dann miteinander zu vernetzen. Weil das, worauf es am Schluss ankommt, ist die Solidarität von Menschen in der eigenen Umgebung. Und das ist das, was uns halt auch, und das immer wieder am Anfang, 40 Jahre Neoliberalismus gekillt haben, diese persönlichen Netzwerke, die persönlichen Beziehungen, die Gemeinschaften, die wir haben, das Vertrauen, was wir ineinander haben als Menschen. Und das müssen wir uns eigentlich zurückerkämpfen. Also wenn man sonst nichts machen kann, dann sollte man sich überlegen, wo kann ich mich mit anderen Menschen zusammentun? Und das kann die Freiwillige Feuerwehr sein, das kann der Naturschutzbund sein, das kann der Elternverein sein, wenn man glaubt, dass man dort einen Unterschied machen kann. Weil das ist nichts anderes als das, was die extreme Rechte tatsächlich auch in vielen Gegenden vor 10, 15 Jahren begonnen hat, in diese Strukturen zu gehen. Und jetzt haben sie ziemlich mächtige Strukturen in vielen Bereichen. Und diese Strukturen sind aber eigentlich in ihrer Anlage solidarische Strukturen. Die kann man sich auch wieder zurückholen.
Nur vielleicht zum Ausblick. Wir haben jetzt über viel gesprochen. Politikverdrossenheit, Frustration, die politische Rechte für sich zu kanalisieren weiß. Die Hilflosigkeit bis das Kippen der Mitte ins Autoritäre, auch das Paktieren mitunter mit Faschisten. Das Klammern auch an den Status quo, auch wenn der längst verloren ist. Und stellt sich die Frage, mit welchen Gefühlen blickst du auf die nächsten Jahre? Und was macht dir vielleicht auch Hoffnung, dass sowas wie eine linke und solidarische Alternative sich da durchsetzen kann?
Mir macht ganz viel Hoffnung. So viele Leute checken es einfach. Und so viele Leute sind so klar in ihren Handeln und beginnen, diese Strukturen aufzubauen oder beginnen, sich an diesen Strukturen zu beteiligen. Und was immer für Linke spricht, ist, das, was wir wollen und unser Menschenbild ist, das Bild ist, wie Menschen auch einfach sind. Menschen sind solidarisch, Menschen sind kooperativ, wenn man Menschen lässt. Die wollen nichts Schlechtes ihren Nachbarn und Nachbarinnen. ich möchte nicht naiv sein in dem Ganzen, aber das ist auch einfach anthropologisch die Überlebensstrategie der Spezies Mensch gewesen. Das kann man auch gar nicht so leicht abtrainieren, aber es wird erfolgreich versucht. Mhm. Und also wir haben einerseits den Neoliberalismus, der uns jede Form von Gemeinschaft abtrainiert, und wir haben die extreme Rechte, die uns jedes Form von Vertrauen in andere Menschen abtrainiert. Aber tief drinnen, man sieht es bei jeder Krise, bei jedem Unglück, wenn jemand auf der Straße hinfällt, laufen Menschen hin und helfen dieser Person auf. Und das ist ein linkes Menschenbild. Das haben Menschen in sich, weil wir nicht glauben, dass es dieser Mensch verdient hat, hinzufallen, weil wir nicht fragen, wie viele Steuern hast du heute schon bezahlt, weil wir nicht fragen, was wählst du, weil wir nicht sagen, passt du mir oder passt du mir nicht. Ein Mensch, der Hilfe braucht, bekommt Hilfe. Und deswegen, das Menschsein spricht für unseren Ansatz. Und deswegen habe ich eigentlich ganz, ganz viel Hoffnung, weil wenn man Menschen lässt, sind sie Sozialistinnen. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir dieses Menschsein wieder freigraben und schauen, dass wir Menschen davon wegbringen, dass sie zu Wracks, zu Ruinen verzogen werden von Faschistinnen und Neoliberalen. Aber wie schön wäre es, wenn wir einfach in einer menschlichen Zukunft leben, und eine menschliche Zukunft ist immer eine sozialistische Zukunft.
Natascha, ich möchte dir vielmals danken, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Natascha Strobel. Alle Infos zu ihr und auch alle Infos zur Attac-Veranstaltung, den Abstieg ins Autoritäre stoppen, findet ihr in den Shownotes. Wie gesagt, am Samstag, den 21. Juni, kommen in Frankfurt am Main jede Menge gute Menschen zusammen, um über den globalen Rechtsruck, seine Folgen und Gegenstrategien zu sprechen. Natascha Strobel ist dann auch mit am Start. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Ihr müsst euch allerdings bis zum 8. Juni, ich wiederhole, bis zum 8. Juni anmelden. Also, wenn ihr Zeit und wenn ihr Lust habt, dann macht das doch, lasst euch in Frankfurt blicken. Alles klar, und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Gut, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.